Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Im Crossair-Absturzprozess plädiert der Staatsanwalt. Er will die Ex-Manager der Airline wegen fahrlässiger Tötung verurteilt haben, zu 2 Jahren bedingt. Im Libanon droht Bürgerkrieg. Hisbollah-Milizen haben den muslimischen Teil Beiruts offenbar fest unter Kontrolle. In Burma dürfen Transporte mit Hilfsgütern nun landen. Viele ausländische Katastrophenhelfer mit ihrem Know-how müssen draußen bleiben. Im Lauf der Woche hat sich Erdöl um mehr als $8 pro Fass verteuert, heute zeitweilig auf fast 125. Und dieses Tochterbuch über die Mutter ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Konstanze von Schulthess porträtiert ihre Mutter, die Gräfin von Stauffenberg, Frau des Hitler-Attentäters vom 20. Juli 1944. Die Autorin ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Susanne Schmucke.
Der Staatsanwalt hat im Prozess um den Flugzeugabsturz in Bassersdorf bedingte Haftstrafen für alle Angeklagten gefordert, insbesondere auch für den früheren Crossair-Chef Moritz Suter und den ehemaligen Crossair- und Swiss-Chef André Dosi. Vom Bundesstrafgericht in Bellinzona berichtet Alexander Grass.
2 Jahre Haftstrafe bedingt für Crossair-Gründer Moritz Suter und ebenso für Crossair-CEO André Dosé. 18 Monate respektive 12 Monate bedingt für die übrigen 4 angeklagten Crossair-Kader vor dem Bundesstrafgericht Bellinzona. 6-mal schuldig also, wegen fahrlässiger Tötung und wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Das Flugzeugunglück von Bassersdorf musste so kommen, das sagte Bundesanwalt Carlo Buletti, wegen der mangelnden Sicherheitskultur in der Crossair und weil das Crossair-Kader den Unglückspiloten weiterfliegen ließ, trotz dessen nicht akzeptabler Leistungen und trotz dessen Überforderung. Weil die Kader den Mann nicht aus dem Flugdienst nahmen, hätten sie sich schuldig gemacht. Moritz Suters Verhalten sei rücksichtslos gewesen, sagte der Staatsanwalt. Er habe die Flugsicherheit der Wirtschaftlichkeit untergeordnet. André Dosés Verschulden sei nicht weniger gravierend. Ab heute Nachmittag folgen die Plädoyers der Verteidigung. Als erstes spricht der Verteidiger von Crossair-Gründer Moritz Suter.
Die libanesische Hisbollah hat offensichtlich den Großteil der Hauptstadt Beirut unter ihre Kontrolle gebracht. Kämpfer der schiitischen Miliz stürmten das Gebäude des regierungstreuen Fernsehsenders Future News. Sie zwangen die Mitarbeiter, ihre Berichterstattung einzustellen. Future News hat seinen Sitz im überwiegend von Sunniten bewohnten Westen Beiruts. In Burma treffen nach und nach Hilfslieferungen für die Opfer der Naturkatastrophe ein. Am Morgen landeten Flugzeuge des Roten Kreuzes und der chinesischen Behörden. Ein Vertreter der UNO beklagte, dass die burmesische Regierung nur sehr zögerlich Visa für ausländische Helfer erteile. Der burmesische Außenminister seinerseits sagte, man sei zwar dankbar für die Hilfe aus dem Ausland, man wolle die Hilfsgüter aber selber im Land verteilen. Die sogenannten externen Kosten, die der Verkehr verursacht, sind in den vergangenen Jahren laut einer neuen Studie stark gestiegen. Das Bundesamt für Raumentwicklung spricht von einer Steigerung von 6,9 auf 8,5 Milliarden pro Jahr im Zeitraum zwischen den Jahren 2000 und 2005. Diese externen Kosten sind Kosten, die nicht vom Verkehr selber getragen werden, sondern von der Allgemeinheit. Am meisten fallen dabei Kosten für die Umweltverschmutzung und für Unfälle ins Gewicht. Die Konferenz der Kantonsregierungen lehnt die Einbürgerungsinitiative der SVP ab. Würde sie angenommen, würden den Kantonen bisherige Kompetenzen entzogen. Die bewährten und eingespielten Einbürgerungsverfahren der Kantone würden in Frage gestellt, warnen die Kantonsregierungen. Bei einer Annahme der Initiative würde es der Bund den Gemeinden erlauben, das Einbürgerungsverfahren nach eigenem Gutdünken zu regeln. Während der Fußball-EM werden auf den Tribünen auch Mitglieder des Bundesrats sitzen. Die Bundeskanzlei hat heute bekannt gegeben, wer bei welchem Spiel dabei sein wird. Das strengste Programm hat Bundesrat Schmid. Er schaut sich gleich 9 Spiele an. Bundespräsident Kuschper hat 5 Spiele auf dem Programm. Zum Finalspiel in Wien reisen 3 Bundesräte, nämlich Kuschper, Schmid und Merz. Im Januar hatte das Zürcher Parlament untersucht, ob es bei der Sozialhilfe der Stadt Zürich Mängel gebe, die Missbrauch zuließen. Der Bericht kam zum Schluss, gravierende Mängel gebe es nicht, machte aber eine Reihe von Vorschlägen, was es bei den sozialen Diensten der Stadt Zürich zu verbessern gäbe. Nun hat das Sozialamt die Maßnahmen aufgrund des Berichts vorgestellt. Die wichtigste: Das Sozialamt soll mehr Personal bekommen, um möglichen Missbrauchsfällen nachgehen zu können. Außerdem sollen vermehrt Informationen mit anderen Behörden ausgetauscht werden, aber auch innerhalb der sozialen Dienste. Die unabhängige Beschwerdestelle des Kantons Basel-Stadt musste 2007 deutlich häufiger vermitteln als auch schon. Insgesamt bearbeitete die sogenannte Ombudsstelle letztes Jahr 455 Dossiers, das sind 25% mehr als 2006. Knapp die Hälfte der Fälle betrafen Fragen der Bevölkerung oder es ging um Konflikte zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung. In den anderen Fällen ging es um Vorgänge innerhalb der Verwaltung der Stadt Basel. Der Ölpreis ist in dieser Woche um mehr als 8 Dollar pro Fass gestiegen. Er erreichte jeden Tag neue Rekorde. Heute Morgen kostete eine US-Sorte zeitweilig fast 125 Dollar.
In Bellinzona will der Ankläger also die ehemaligen Crosshair-Manager für fahrlässige Tötung verurteilt haben, fragt sich, ob seine Beweisführung überzeugen kann. Und weiter: Die Lage im Libanon ist gefährlich, in Teilen der Hauptstadt sieht's nach Bürgerkrieg aus. Das Elend in Burma ist offensichtlich, doch viele Helfer aus dem Ausland müssen weitgehend draußen bleiben. Öl wird immer teurer und von nirgends kommt mehr davon auf den Markt. Serbien wählt und trifft womöglich eine problematische Wahl. Klimapolitik liefert Cash und die neuen Klimakämpfer tragen Krawatten. Und Adolf Hitler blieb unversehrt an jenem 20. Juli 1944, als die Bombe explodierte. Graf von Stauffenberg, der Attentäter, wurde in derselben Nacht erschossen. Seine Witwe und die Kinder haben überlebt. Die jüngste Stauffenberg-Tochter legt ein Buchporträt ihrer Mutter vor. Sie ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr. 2 Jahre Haft bedingt wegen fahrlässiger Tötung fordert also die Anklage im Crosshair-Prozess für Moritz Sutter und André Dose. Die ehemaligen Spitzenleute der Crosshair seien mitschuldig am Absturz eines Flugzeuges in Bassersdorf, bei dem vor gut 6 Jahren 24 Menschen ums Leben kamen. Frage an Alexander Grass in Bellinzona. Sie haben am Vormittag vor dem Bundesstrafgericht der Anklage zugehört. Wie hat sie genau den Vorwurf der fahrlässigen Tötung begründet?
Ja, der Staatsanwalt des Bundes, Carlo Buletti, hat zuerst mal den Hergang des Unglücks in Bassersdorf geschildert. Dann hat er gesagt, das musste so kommen, denn bei der Crosshair, da würde die Rendite vor die Sicherheit gestellt. Der Pilot sei überfordert gewesen, das habe man gewusst. Es habe bei der Crosshair eine Art Betriebskultur gegeben, bei der zu tiefe Anflüge toleriert wurden, bei zu wenig Sichtvorschriften seien klar verletzt worden und verantwortlich dafür seien die Kader und darum sein Strafantrag.
Und für die Anklage ist also klar, dass es früher oder später einfach zu einem schweren Unglück habe kommen müssen.
Ja, der Carlo Buletti hat Moritz Sutter direkt angesprochen. Er hat gesagt, Sie haben davon gewusst, vom Problem des Unglückspiloten. Moritz Sutter habe diesen Unglückspiloten bestens gekannt, sei freundschaftlich verbunden gewesen mit ihm. Es war ein Mann der ersten Crosshair-Stunde, wenn man das sagen kann. Und Moritz Sutter habe da nichts unternommen. Dann seien diese Umschulungen gekommen, bei denen der Unglückspilot gescheitert sei. Auch da habe das Kader nicht eingegriffen, trotz gravierender Mängel.
Wie fundiert ist denn diese Anklage? Worauf stützt sich die Bundesanwaltschaft?
Ja, die Anklage stützt sich natürlich auf eine große Anzahl von Zeugenbefragungen, aber auch auf die Berichte, auf den Flugunfallbericht. Und das halte ich persönlich für einen eher kritischen Teil dieser Angelegenheit. Eine Expertin für Luftfahrtrecht hat gesagt, da werde hier aus dem Unfallbericht zitiert, aus diesen Befragungen, die da gemacht worden sind, in einer sehr rückhaltlosen Atmosphäre, eben um herauszufinden, was muss verbessert werden in der Flugsicherheit. Diese Leute, die hatten nicht damit rechnen müssen, dass ihre Aussagen dereinst strafrechtlich ausgenutzt werden von der Bundesanwaltschaft. Und sie wurden da jetzt offen zitiert mit ihren Stellungnahmen, auch mit Vermutungen. Und das ist möglicherweise doch ein Bärendienst, der hier erwiesen wird für die Erforschung von Flugunfalluntersuchungen, für die Erforschung von Flugzeugunglücken, Verzeihung, denn da ist man ja doch auch angewiesen, dass die Leute offen sprechen und dass sie nicht von vornherein damit rechnen müssen, dass ihre Aussagen strafrechtlich ausgenutzt werden.
Informationen und Einschätzungen von Alexander Grass direkt vom Bundesstrafgericht in Bellinzona. Die Lage im Libanon droht außer Kontrolle zu geraten. Die ganze Nacht hindurch haben sich Anhänger der Regierung und Hisbollah-Milizen in Westbeirut schwere Kämpfe geliefert. Das weitgehend muslimische Westbeirut wird immer mehr von der schiitischen Hisbollah kontrolliert. Auslandredaktor Robert Stähli mit den neuesten Entwicklungen.
Die Lage in Beirut erinnere immer mehr an den Bürgerkrieg, schreibt heute Morgen die Zeitung L'Orient Le Jour. Und Al-Ashark Al-Afsad spricht davon, dass die Hisbollah daran sei, einen Staatsstreich zu machen. Der Führer der schiitischen Milizen, Hassan Nasrallah, hatte gestern der Regierung den Kampf erklärt und von ihr ultimativ verlangt, das Anfangswoche verfügte Verbot des Hisbollah-eigenen Telekommunikationsnetzes zurückzunehmen. In einer Replik am Abend hatte Saad Hariri, der Sohn des unter weiterhin ungeklärten Umständen ermordeten Premiers Rafik Hariri, einer der wichtigsten Führer des Regierungslagers, die Wogen zu glätten versucht und die Hand zum Dialog ausgestreckt. Hariris Worte blieben wirkungslos. Die ganze Nacht über lieferten sich Anhänger der Regierung und der Hisbollah-Milizen neue schwere Kämpfe, welche bis zur Stunde 11 Tote und Dutzende von Verletzten forderten. Augenzeugen in Beirut berichten, dass viele Menschen inzwischen in den mehrheitlich christlichen Osten Beiruts geflüchtet seien. In den Straßen seien fast nur noch schwer bewaffnete Milizionäre zu sehen. Heute Morgen nun haben Hisbollah-Kämpfer weitere Teile von Westbeirut unter ihre Kontrolle gebracht. Sie errichteten neue Straßensperren und gingen auch gegen den in Westbeirut stationierten Fernsehsender Future News von Saad Hariri vor, zwangen ihn zur Einstellung seiner Programme und übergaben den geschlossenen Sender anschließend der Armee. Nach neuesten Meldungen aus Beirut haben Hisbollah-Kämpfer jetzt auch begonnen, den Sitz der immer machtloseren Regierung Sanjura zu umstellen. Die Armee hält sich weiterhin zurück. Bei einem Eingreifen in die Kämpfe droht sie selber auseinanderzufallen, weil sich die Soldaten den Kämpfen der rivalisierenden Gruppen anschließen könnten. Angesichts der dramatischen Zuspitzung sind internationale Bemühungen zur Einstellung der Kämpfe intensiviert worden. Der UNO-Sicherheitsrat fordert die Parteien zur Einstellung der Kämpfe und zur Aufnahme von Gesprächen auf. Und Saudi-Arabien fordert eine Sondersitzung der Arabischen Liga, um noch Schlimmeres zu verhindern.
Wie groß die Katastrophe ist in Burma nach dem Wirbelsturm, wird jeden Tag deutlicher. Zigtausende Menschen sind umgekommen, über 1 Million Menschen brauchen dringend Hilfe. Seuchen breiten sich aus. Aber die Militärregierung von Burma stellt sich stur. Sie drückt mit aller Kraft die Türe zu und lässt nur sehr zögerlich ausländische Helfer ins Land. Sie will selber helfen, kann aber kaum. Das zeigt der Bericht von ARD-Korrespondent Carsten Fick.
Mit einem alten, klapprigen LKW versuchen die Militärs in Burma in den Süden des Landes, in die am schlimmsten verwüsteten Gebiete vorzudringen. Doch sie scheitern, zu unprofessionell ist diese Hilfe. Straßen gibt es nicht mehr, Brücken sind zerstört, genauso wie die Boote und die allermeisten Häuser. Aber das, was sie zu sehen und hören bekommen, ist grausam genug. Dieser junge Mann beschreibt seine unmittelbare Katastrophe. Alle seine 3 Kinder seien durch die Flutwelle ums Leben gekommen, sagt er. Auch seine Frau, nur er alleine, konnte sich gerade noch retten. Und ein anderer Mann ergänzt und macht deutlich, wie schwer es einige Gegenden im Süden Birmas getroffen hat. 50.000 Menschen seien hier gestorben, sagt er, allein in dieser Region. Trotz dieser dramatischen Situation, für die meisten der Opfer gibt es noch immer keine Aussicht auf schnelle, auf umfassende Hilfe. Und so macht sich mittlerweile Ohnmacht und Verzweiflung breit, bei denen, die auf Wasser, auf Lebensmittel und Medikamente warten, aber auch bei den zahlreichen Hilfsorganisationen, die von der Militärregierung Birmas nicht ins Land gelassen werden. Der Sprecher des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen wirkt verzweifelt.
The World Food Program, the United Nations, we don't have the access we need to those people right now.
Wir haben einfach keinen Zugang zu den Menschen. Das ist das größte Problem. Die Situation verschlechtert sich täglich. Die Regierung Birmas muss endlich verstehen, wie wichtig es ist, die internationalen Hilfsorganisationen ins Land zu lassen. Mehrere Transportflugzeuge warten noch immer in den angrenzenden Staaten mit Tonnen von Hilfsgütern auf ihren Weiterflug. Doch Birmas Generäle lassen sich nicht drängen und verzögern mit langwierigen Visaerteilungen die dringend erforderliche Hilfe. Hilfe, die professionell wäre, anders als die kläglichen Versuche des einheimischen Militärs. Noch allerdings ist von einer Einsicht der Militärregierung wenig zu spüren. Über 1 Million Menschen benötigen dringend Hilfe. Und wenn die nicht bald kommen, dürfte sich ihre Situation weiter dramatisch verschlechtern.
Die Glückskette sammelt für die Opfer des Wirbelsturms in Burma. Weil Burmas Militärregierung aber kaum Hilfswerke ins Land lässt, fragen sich viele, soll man überhaupt spenden? Kommt das Geld wirklich zu den Bedürftigen? Roland Schannere, der Kommunikationsverantwortliche der Glückskette, sagt dazu:
Also es gibt eigentlich zwei große Hindernisse. Das eine sind die bürokratischen, der Behörden. Dort höre ich jetzt, dass sich das doch langsam aufweicht, dass vereinzelt Helfer reingelassen werden. Flugzeuge konnten landen mit Hilfsgütern. Die anderen Probleme sind die logistischen. Im Katastrophengebiet gibt es noch immer keinen Strom, es gibt praktisch kein Benzin. Das Wasser kann auch nicht gepumpt werden. Die Verkehrswege sind zum Teil noch blockiert oder überschwemmt. Das sind dann also Knacknüsse, die man schon noch lösen muss. Aber trotzdem, ich würde natürlich sagen, was die Spenden angeht, trotzdem oder erst recht.
Spenden sind also willkommen auf dem Postkonto 10-15.000-6. 10-15.000-6 mit dem Stichwort Burma. Der Erdölpreis steigt praktisch täglich von Rekordmarke zu Rekordmarke, aktuell eben auf über $125. Häufigste Begründung dafür, die Volkswirtschaften von China und Indien würden derart boomen, dass deren Durst nach Erdöl, dem Treibstoff aller Wirtschaften, so groß sei, dass die Nachfrage kaum gedeckt werden kann. Doch stimmt diese Aussage? Und falls ja, weshalb fördern die Erdölländer nicht einfach mehr? Und beruhigen so die Märkte. Erläuterungen von Auslandredaktor Massimo Agostinis.
Immer lauter werden die Stimmen, welche behaupten, die internationalen Märkte seien mit genügend Erdöl versorgt. Es gäbe eigentlich gar keinen Grund für den massiven Preisanstieg. Diese Experten sagen, China, Indien und der Mittlere Osten verbrauchten zwar tatsächlich immer mehr Erdöl, doch werde dieser Anstieg durch einen signifikanten Rückgang des Konsums in den USA, dies wegen der schwächelnden Wirtschaft, und in Europa wegen Sparanstrengungen wieder kompensiert. Die Aussagen haben Gewicht, stammen sie doch von namhaften Experten aus dem Investment- und Energiebereich. Wirklich kennen tut die Situation aber niemand. Das internationale Ölgeschäft ist eines der intransparentesten überhaupt. Die OPEC-Länder beispielsweise, in deren Böden rund 30% aller Ölreserven schlummern, geben zwar Förderquoten an, doch ist längst bewiesen, dass diese nicht stimmen. Förderquoten werden in vielen Ländern wie ein Staatsgeheimnis gehütet, da es Aufschluss über die wirtschaftliche und damit politische Potenz der Länder gibt. Tatsache ist aber, dass in vielen Ölländern die Vorkommen zur Neige gehen. Verbrieft ist das beispielsweise für Norwegen, Großbritannien und Mexiko. Einen ähnlichen Verdacht hegt man für Russland. Und sogar Saudi-Arabien produziere am Limit, heißt es. Ganz abgesehen davon, wie viel Öl verbraucht und wie viel Öl gefördert wird, das Geschäft mit dem schwarzen Gold benötigt sehr viel Geld. Jahrelang wurde die Erforschung neuer Felder vernachlässigt. Zum einen, weil die Preise für Erdöl bis vor 7 Jahren sehr tief waren, die milliardenschweren Investitionen sich also kaum gelohnt hätten. Andererseits misstrauten die Investoren der Preissteigerung, welche ab 2001 einsetzte. Das heißt, sie glaubten nicht, dass die Preise lange auf diesem Niveau verbleiben werden. Erst seit relativ kurzer Zeit wird wieder kräftiger in die Erforschung von neuen Ölfeldern investiert. Brasilien und Kasachstan trumpften bereits mit sagenhaften Funden auf. Doch die Branche misstraut solchen Meldungen, so oft waren sie in der Vergangenheit falsch. Ein letzter Punkt ist die Geologie. Nur gerade in Saudi-Arabien, Kuwait und in Irak kann am sinnbildlichen Hahn tatsächlich gedreht werden und es sprudelt Öl. Nur diese Länder können den Ölpreis kurzfristig beeinflussen. In allen anderen Ländern muss das Öl mühsam hochgepumpt werden, was extrem teure Anlagen nötig macht, die, wie vorher schon erwähnt, jahrzehntelang vernachlässigt wurden und erst jetzt saniert werden. Für diese Sünde bezahlen wir heute auch den hohen Erdölpreis.
Am Sonntag steht Serbien wieder einmal am Scheideweg. Ein neues Parlament wird gewählt und die Wählerschaft muss entscheiden zwischen dem nationalistischen, antieuropäischen Weg und einem reformorientierten, pro-europäischen Kurs. Erstmals seit dem Sturz des Milosevic-Regimes vor 8 Jahren scheint es wahrscheinlich, dass die ultranationalistische radikale Partei Serbiens in die Regierung gewählt wird. Für die demokratischen Pro-Europäer eine Horrorvorstellung, denn es waren die serbischen Radikalen, die in den 90er Jahren für ein Großserbien in den Krieg gezogen sind. Walter Müller aus Belgrad.
An jeder Wahlveranstaltung der serbischen radikalen Partei dröhnt die Ode an den inhaftierten Parteiführer Vojislav Šešelj aus den Lautsprechern. Šešelj sitzt seit 5 Jahren im Gefängnis des Kriegsverbrechertribunals in Den Haag, angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit während den Balkankriegen der 90er Jahre. Er ist der abwesende, aber verehrte Chefideologe der radikalen Partei. Ein Großserben ist immer noch sein Ziel. Die Geschäfte in Serbien führt nun jedoch sein Stellvertreter, der väterlich wirkende Tomislav Nikolic. Der verzichtet auf Kriegsrhetorik, denn die Zeiten haben sich geändert. Serbisch bewohnte Gebiete mit Gewalt zurückzuholen, käme für ihn nicht mehr in Frage. Vielmehr wirft er den bisher regierenden Demokraten vor, Serbien ausverkauft und in den Abgrund geführt zu haben. Nikolic zeigt sich als Familienvater, der die Leiden der verarmten Bevölkerung kennt. Wir wollen nicht hungrig, durstig, nackt und barfuß sein, ruft er in die Menge. Diese Botschaft fällt auf fruchtbaren Boden. Und mit 35% Wähleranteil sind die Radikalen stärkste Einzelpartei Serbiens. Einer dieser Wähler ist ein 27-jähriger Mann, der etwas abseits der Menge steht. Ja, er wolle endlich Verbesserungen sehen. Er hoffe, dass mit Tomislav Nikolic als Ministerpräsident alles besser werde. Trotz den populistischen Schalmeienklängen habe sich die radikale Partei im Vergleich zu den 90er Jahren nicht verändert, stellt der Belgrader Politologe Dusan Pavlovic fest.
I think that they didn't change, I mean, compared to the 90s, but I think this matters a bit less. What matters more is what challenges are ahead of us and do these kind of challenges will make radicals change.
Entscheidender sei die Frage, ob die Radikalen durch die kommenden Herausforderungen verändert würden. Denn die zukünftige Regierung müsse sich sofort auf Sozialpolitik und die Wirtschaft konzentrieren, um den sozialen Frieden in Serbien zu bewahren. Die Bevölkerung sehne sich ein besseres Leben herbei und nicht ein größeres Serbien, unterstreicht Pavlovic. Was die radikale Partei jetzt mache, sei ideologische Ausbeutung der sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten.
Radicals is the political party that exploits such kind of.
Die Partei sage, okay, ihr seid arm, könnt aber eine stolze serbische Nation sein, wenn ihr uns wählt, sagt Pavlovic.
You are poor, but still you can be prideful Serbian nation if you vote for us.
Erster Druck der Regierungsverantwortung würde die ultranationalistischen Radikalen auf einen realistischen Kurs zwingen. Denn bisher hätten sie nie einen Leistungsbeweis erbringen müssen, stellt der Politologe fest. Die proeuropäischen Demokraten Serbiens aber fürchten sich vor einem solchen Test. Denn die Radikalen sind für sie das Schreckgespenst der Vergangenheit.
Sie tragen keine Wollpullis und fahren nicht mit dem Velo zur Arbeit und sie reden mehr von Rendite als von Ökologie. Die neuen Akteure im Kampf gegen die Klimaerwärmung sind Männer im Nadelstreifen, die mit dem Handy noch rasch die neuesten Börsenkurve aufrufen, bevor sie ins Flugzeug steigen, um zum nächsten Business-Termin zu jetten. Denn die Klimapolitik hat neue Geschäftsmöglichkeiten geschaffen. Geschäfte, die hochrentabel sind und schnell wachsen. Priscilla Imboden.
Es herrscht rege Geschäftstätigkeit an der Carbon Expo in Köln, am jährlichen Stelldichein der Klimabranche. Der Markt wächst stark, er hat sich im letzten Jahr auf 61 Milliarden Dollar verdoppelt. Projektentwickler, Fondsmanager und Investmentbanker eilen von Stand zu Stand. Einer davon ist James Cameron. Er ist Geschäftsleiter von Climate Change Capital, einer Investmentfirma, die mit 1,5 Milliarden Dollar den größten Klimafonds der Welt managt.
It's really very remarkable. This is a market designed to reduce emissions. It's amazing.
Es sei erstaunlich, ein Markt sei geschaffen worden, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Geschaffen wurde er von der internationalen Klimapolitik. Unter dem Kyoto-Protokoll haben sich Länder verpflichtet, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Zentrales Instrument ist der Handel mit Rechten zum Ausstoß von CO2, sogenannten Emissionsrechten. Länder oder Firmen können diese Emissionsrechte kaufen oder verkaufen. Oder sie können in Projekte in Entwicklungsländern investieren und dort statt im eigenen Land den CO2-Ausstoß reduzieren. Diese Projekte sind offenbar attraktiv. Climate Change Capital zählt große Investoren wie Pensionskassen, den Schweizer Rückversicherer Swiss Re und internationale Banken zu seinen Kunden.
We have really first-class investors and they're looking to make good returns from their investments. It's not a charitable donation. They're looking to make.
Sein Unternehmen hätte erstklassige Investoren, sagt James Cameron. Diesen gehe es nicht um wohltätige Spenden, sondern um hohe Renditen. Aber sie wüssten, dass neben der finanziellen Rendite auch ein Gewinn für die Umwelt herausschaue. Die größte Firma, die in der Projektentwicklung tätig ist, ist die britische Firma Eco Securities. Was das für Projekte sind, erklärt der Schweizer Martin Enderlin, der für Eco Securities arbeitet.
Wir haben Wasserkraftwerke, wir haben Industrieprojekte, wir haben aber auch Geothermie, wir haben Biomasseprojekte. Wir haben ein sehr breit strukturiertes Portfolio.
Zu den Kunden zählen nicht wie bei Climate Change Capital Investoren, sondern Firmen oder Organisationen, die selber ihren CO2-Ausstoß vermindern müssen oder Firmen, die aus Imagegründen klimaneutral werden wollen. Auch die Schweizer Klimarappenstiftung gehört zu den Kunden von Eco Securities. Das Geschäft sei risikoreich, erklärt Martin Enderlin, denn
es ist sehr aufwendig, bis das Projekt erstellt ist, genehmigt ist, nachher geprüft wird, überwacht wird, die Emissionen und die Reduktion davon gemessen werden.
Die Abwicklung der Projekte brauche 2 bis 6 oder noch mehr Jahre. Auf dem Klimamarkt müsse man deshalb langfristig planen können. Doch die langfristige Perspektive ist im Moment nicht gewährleistet. Denn das Kyoto-Protokoll läuft bis 2012. Die internationale Gemeinschaft hat sich bisher nicht darauf einigen können, was für Regeln nachher gelten sollen. Das sei gefährlich, erklärt Martin Enderlin.
Jede Verzögerung bringt Unsicherheit und damit besteht die Möglichkeit, die Finanzmärkte wieder aus diesem Markt, den sie ja jetzt langsam angefangen haben zu verstehen, sich wieder zurückziehen und das wäre natürlich unglücklich.
Unglücklich, weil der Klimawandel nur zu stoppen ist, wenn der Ausstoß gesenkt wird, wenn die Wirtschaft CO2-arm wird. Ohne massive Investitionen wird dies nicht geschehen. Das Geschäft mit dem Klima braucht deshalb dringend klare Regeln. Nur so werden Geschäftsleute und Investmentbanker ihren dringend nötigen Beitrag an ein nachhaltiges Wachstum leisten.
Priscilla Imboden über die Profiteure des Klimawandels.